Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina und neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über ein vermülltes, sauer stinkendes Hotelzimmer. Und im zweiten Teil haben wir die wundervolle Ivana da. Und mit ihr sprechen wir über HR, Employer Branding und was Marken heutzutage eigentlich auf Social machen müssen, wenn sie die richtigen BewerberInnen erreichen wollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hallo Pascal.
Wir wollten vom W&V Summit erzählen, wo wir die letzten, ich habe die Zeit verloren, 4 Tage waren. Also genau. Wir sind in München, ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile in München eingezogen, weil wir sind immer noch in München, wir waren die ganze Woche in München.
Und ich will eine krasse Geschichte erzählen. Ja, wir sitzen nämlich gerade in einem upgraded Deluxe Hotelzimmer im Steigenberger und wie das passiert ist, erzähle ich euch jetzt kurz. Und zwar, wir waren hier in München auf dem W&V Summit und wir fahren jetzt am Samstag in Skiurlaub mit meiner Family, meinem Papa und meiner Stiefmama, das machen wir einmal im Jahr. Muss man ein bisschen ausnutzen, wenn die Eltern einen noch einladen. Und dann ist uns aufgefallen, es macht ja gar keinen Sinn, jetzt am Donnerstag zurückzufahren und am Samstag wieder in die Richtung nach München. Also München ist ja schon der halbe Weg nach Österreich in Skiurlaub. Deswegen habe ich Theresa, meine PA, Shoutout an Theresa, die supportet mich bei Terminen und so, gebeten, nochmal ein Hotel rauszusuchen für 2 Nächte. Und dann hatte das Steigenberger irgendwie voll den krasse Angebot, aber wir zahlen jetzt irgendwie 250 Euro für 2 Nächte für 2 Personen. Das finde ich so günstig, fast günstiger als Motel One. Und dann sind wir hier eingezogen gestern und dann sind wir nach oben gelaufen ins Zimmer. Und dann war da überall Müll, Leute, aber so richtig krasser, so Hygienemüll, also so Toilettenpapier, leere Toilettenpapier, Rollen, ja, so dann lag da ein Malerpinsel, es hat so richtig sauer gestunken. Da sind wir nach unten und ich war halt voll nett, ey, kann ja passieren, ne? Ich war so, hey, ne, in unser Zimmer sieht ein bisschen weird aus, könnt ihr das auschecken? Dann meinte ich schon zu denen, ja, ich habe nur eine halbe Stunde super wichtigen Call, weil es gibt ja halt keine Lobby unten, wo man sich hinsetzen kann oder so. Und dann meinten die so, nee, alles gut, machen wir sofort. Dann haben wir uns hingesetzt, haben irgendwie eine Dreiviertelstunde was gegessen und dann bin ich wieder nach oben in das Zimmer und es war immer noch so. Und dann war inzwischen nochmal da, hab gefragt, ob es ready ist, die meinten ja und dann wurde ich mopperig. Leute, ich werde nicht schnell mopperig, aber ich hatte einen wichtigen Call und dann bin ich nach unten und habe einmal richtig rumgemoppert. Ich habe jetzt nicht geschrien oder so, ne? Aber ich war halt so, entschuldigen Sie, also wir zahlen hier so viel Geld und wir sind hier im Steigenberger. Ich habe einen super wichtigen Call, Sie müssen mir jetzt irgendwie ein Zimmer zur Verfügung stellen. Naja, und dann wurden wir upgegradet und jetzt sitzen wir hier in einem Deluxe-Zimmer. Das ist gefühlt 60 Quadratmeter groß oder 70. Wir haben begehbaren Kleiderschrank, super für 2 Tage. Und aus diesem Zimmer heraus machen wir jetzt gerade das Podcast. Und eigentlich wollten wir über das W&V Summit erzählen, aber ich fand, das war so eine crazy, abgefahrene Story. Sowas ist mir noch nie passiert in diesem Hotelzimmer. Deswegen dachte ich, teile dich mal kurz. Wie fandst du denn das Summit?
Summit war gut. Also was mich vor allem, also erstmal, es ist ja, was ist das? Das ist ein Get-Together der deutschen Marketingbranche, organisiert von der W&V. Was startet mit dem Mediapreis am ersten Abend, Dienstagabends war das, wo die wichtigsten Mediakampagnen des Jahres ausgezeichnet werden und auch die Mediapersönlichkeit des Jahres. Wir haben da auch eingereicht. Ich habe da viele Wochenende, viele schlaflose Nächte mit verbracht, viele graue Haare bekommen. Wir waren nicht mal auf der Shortlist. Also ich muss echt sagen, ich bin fuchsteufelswild. Ja. Deswegen haben wir auch nichts gewonnen. Das ist echt traurig.
Aber es ist auch gut, das mal zu teilen, ne?
Ja,
also,
aber
ich glaube, du hast Wochenenden mit dieser Einreichung verbracht und du bist so ein schlauer, smarter, sharper Typ. Und immer wenn du sowas machst, denke ich irgendwie so, wir haben
das ist safe, ne?
Das ist safe, denke ich immer.
Also genau, vielleicht ist auch die Arroganz, wo wir jetzt einfach mal einen Karnickel-Fangschlag in den Nacken bekommen, was auch dann gut ist.
Karnickel-Fangschlag, ja. Habe ich noch nie gehört.
Und auf der anderen Seite geht gar nicht so sehr um meine Leistung. Ich bin wirklich überzeugt, dass das, was das Team da gemacht hat, dass das echt besonders ist.
Ja, das glaube ich auch.
Krass gut funktioniert und deswegen bin ich total so, das ist nicht fair. Und ich würde gerne wissen, woran es liegt. Und da auch nochmal Feedback hier an öffentlicher Stelle. Feedback zu bekommen zum Case wäre richtig geil, zu hören, warum hat es nicht funktioniert, woran hat es gehabt?
Ja gut, ich sitze ja auch in ein paar Jurys und das ist schon nicht feasible.
Warum? Effi macht das. Effi schickt dir 5 Seiten dezidiertes Feedback.
Echt?
Ja, Marketing, evidenzbasiert, warum es nicht funktioniert hat, was die Stellschrauben waren. Ich nehme das total zu Herzen. Ich gucke mir das an. Ich werde besser. Das bringt uns krass was in unserer Entwicklung als Agentur. Inhaltlich auch fürs Team. Fand ich total, also inhaltlich ganz, ganz substanzielle Diskussion.
Was haben wir denn nochmal für ein Effi eingereicht und nicht gewonnen?
Nee, selbst wenn du nicht, also wir haben ja Bronze gewonnen letztes Jahr mit Frank.
Ah, und dann schicken die dir eine Argumentation, warum es nicht Silber oder Gold ganz geworden ist.
Und was gefehlt hat und was gut war. Also wirklich 5 bis 7 Seiten dezidiert. Ja, nicht Copy and Paste, sondern wirklich auf den Case, auf, mit Zitaten aus den einzelnen Stellen.
Shoutout an Effi, Alter. Ja.
Auch hier wieder für mich ein Beweis, warum der Effi aus meinem Blickwinkel der wichtigste Preis der Branche ist. Naja, wir driften ab. Kurz zusammengefasst. Deswegen, der Mediapreis leider für uns kein Win und danach ist es eine klassische Konferenz mit Vorträgen, Präsentationen.
Nein, man muss schon sagen, es war richtig cool. Also jetzt kann ich doch noch mal ein bisschen das Ego rausbringen lassen. Die W&V nominiert ja jedes Jahr die Top 100 und die U33.
Stimmt.
Und letztes Jahr waren wir beide bei den U33 dabei und dieses Jahr war ich bei den Top 100 dabei, was für mich immer noch wirklich so ist. Low-key habe ich das Gefühl, ich bin gerade auf meinem High meiner Karriere.
Und du bist so auf dem High.
Es kann jetzt nur noch bergab gehen. Ich denke mir so, ich habe doch selber keine Ahnung, was ich hier mache. Also das stimmt natürlich nicht, aber man hat ja schon auch gerade, finde ich, als junge Frau immer so ein bisschen Imposter-Syndrom oder so eine innere Kritikerin vielleicht, die sich immer fragt, hey, so, ja, warum bist du jetzt so krass irgendwie? So, weiß auch nicht. Und das war schon so ein Moment, wo ich so war, Alter, insane. Insane. Und ich will gar nicht dieses Hustler-Mindset promoten, aber so vor 6 Jahren saßen wir in einer Einzimmerwohnung. Du hast ja noch ein bisschen Geld von deinen Eltern bekommen, ich nicht.
Das sagst du immer so. Ich habe von Day One stand ich auf eigenen Füßen.
Das stimmt nicht.
Na, während des Studiums haben meine Eltern mich ein bisschen... Ich habe immer gearbeitet.
Ja, aber ich habe nie Geld von meinen Eltern bekommen.
Nie.
Also Kindergeld.
Nie.
Nein.
Nie.
Nein.
Also meine Eltern haben mir einen kleinen Start gegeben.
Das stimmt nicht. Ich habe 150 Euro, glaube ich, vom Bürger bekommen, muss ich schon sagen.
Also meine Eltern haben mir meine Miete finanziert. Also meine Eltern haben meine Miete finanziert während des Studiums. Das war denen aber auch ein ganz großes Herzensanliegen und wichtig. Deswegen wollte ich auch nicht Nein sagen.
Ja, genau. Anyways. Egal.
Okay.
Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass wir wirklich da in dieser Einzimmerwohnung in der Treptower Straße saßen, wo es irgendwie das Bad geschimmelt hat und echt, also gut, damals hat ein Glas Vino in Berlin auch noch 2 Euro gekostet, ne? Aber Mann, wir hatten einfach 2 Computer und sonst nichts. So, wir haben halt einfach, ich weiß noch, als wir dieses erste Community-Management-Projekt für Lipton Eistee gemacht haben, wir saßen beide 24/7 am Handy.
Das war so crazy, ne?
Und so, jetzt würde ich einfach fucking W&V Top 100. Was ist da los?
Ja.
Was machen Sachen, weißt du?
Ja, man kann selber nicht glauben.
Naja.
Aber genau, stimmt, das
war total krass und es war total schön, weil wir haben ja auch, also du kannst halt im 33 dann immer den nächsten Jahrgang nominieren und wir haben ja echt ein paar Leute nominiert und die haben es auch echt auf die Liste geschafft und das ist halt total schön, weil man hat so viele geile, smarte Leute, die einen inspirieren in seinem Umfeld. Also Mo habe ich nominiert, Max habe ich nominiert, Nils haben wir nominiert, ich glaube Kim haben wir sogar auch nominiert.
Kim, ja.
Also richtig viele echt smarte, coole Leute, mit denen wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, deren Meinung ich auch voll wertschätze, die einfach Innovationen nach vorne treiben, die einfach richtig Bock machen, so in seinem Umfeld, in seinem beruflichen Umfeld zu haben. Und das war voll geil, die alle zu sehen. Die haben eine Marketing-Challenge gemacht, die U33, die haben sich alle nochmal vorgestellt. Und deswegen finde ich, das hat irgendwie immer nochmal da ist so ein besonderer Flair beim W&V Summit, weil das irgendwie da so mit reinspielt. Also natürlich sind die Talks etc. pp. und also am Summit jetzt auch super spannend, aber das ist für mich einfach so ein krasses Highlight. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz Shoutout an Steffi von der W&V.
Ja.
Kim hat sie gestern unsere W&V-Mama genannt und ich finde, das trifft es ganz gut. Also die organisiert das wirklich alles mit so viel Liebe und so viel Hingabe und man fühlt sich da wirklich einfach so toll aufgehoben und naja, generell auch Shoutout ans ganze W&V-Team, aber ja. So, jetzt haben wir schon so lange geplappert, ich glaube, jetzt müssen wir mal einen zweiten Teil springen, oder?
Gehen wir rein. Ivana Tadic ist HR-Expertin, Keynote-Speakerin und besser bekannt als die Bewerbungsqueen. Ihr TikTok- und LinkedIn-Kanal, über den sie Gen Z das erklärt, was Unternehmen ihnen nie sagen. Sie hat lange im globalen HR-Development bei einem großen Automobilkonzern gearbeitet und ist nebenbei Spiegel-Bestseller-Autorin. Heute ist sie hier, weil sie beide Seiten des Tisches kennt und weiß, warum die meisten Unternehmen auf Social scheitern, bevor sie überhaupt angefangen haben. Herzlich willkommen bei Social Vita.
Danke. Ich freue mich gerade, dass ich hier sein darf.
Ja, same. War alles korrekt?
Ja, auf jeden Fall. Stimmt so erstmal. Ist immer sehr lange. Ich finde das auch selber schwierig zu sagen, ja, was machst du denn jetzt genau? Ja, so alles irgendwie.
Ja. Wir haben auf jeden Fall aus dem ganz großen Potpourri bei dir ein Fokusthema für heute rausgepickt, Employer Branding, und wollen da reintauchen und schauen, was hast du gelernt, was gibst du Marken mit, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und in dem Zuge Direkt erste Frage. Du bist ja täglich auf Social und siehst Unternehmenscontent aus der Bewerberperspektive. Welche Fehler macht dich sofort wahnsinnig und welche Fehler machen große Marken eigentlich regelmäßig?
Also ich glaube, was ich am meisten sehe, ist, dass diese Unternehmenspost sich eher anfühlen, einfach mit der Stellenanzeige, aber halt in einem Instagram-Format. Also das sagt gar nichts. Die zeigen dann irgendwie ein perfekt geskriptetes Video, irgendwie drei lachende Mitarbeiter vor einer Glaswand und dem Logo und dann steht dann irgendwie, ja, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt oder so. Also, und dann, ich habe davon nichts als Bewerber oder als Konsument von Social Media einfach, wurde ich halt weder unterhalten, noch habe ich was gelernt, noch bin ich schlauer danach irgendwie. Also das ist halt das große Problem, wenn ich nach als Bewerber als 20 Sekunden Video irgendwie immer noch nicht weiß, wie arbeitet ihr denn wirklich, warum bleiben Leute bei euch, was macht ihr genau, dann ist das halt kein Employer Branding, sondern es ist halt einfach ein Imagefilm oder eine nette Kampagne. Und das sehe ich also als größter Fehler, dass Unternehmen so gerne ganz grob über sich sprechen, aber echt in so einem Glashaus, aber halt nicht wirklich was zeigen. Mhm. Und das zweite Riesending ist, das merke ich immer wieder, dass die Videos anfangen mit: Hallo, ich bin Lisa und ich arbeite als, ja, das juckt jetzt erstmal den nächsten Bewerber nicht, wie du halt tatsächlich, also das ist so vielleicht auch ein Ego-Ding, aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht, wie du heißt und was du arbeitest. Du musst, denn verschenkst die ersten 3 Sekunden schon dadurch. Und das passiert halt ganz oft, wenn sie dann schon eigene Mitarbeiter zeigen.
Es gibt ja, wenn man sich so erfolgreiche Recruiting-Kanäle oder Employer-Branding-Kampagnen anschaut, oder wenn ich daran denke, dann fallen mir meistens welche ein, die sehr lustig sind, also sehr humorvoll, ne? Und fast schon so ein bisschen so sehr Gen Z, man macht sich über den Chef lustig, so, ich weiß nicht, so Belinda Ever-Style oder so, ne?
Ja.
Das ist ja aber vielleicht nicht die Tonalität, die jedes Unternehmen sprechen will. Weil das ist natürlich sehr funny und halt ein gewisser Stil. Hast du Beispiele, die gut sind, die aber anders sind als dieses Classic Gen Z TikTok-Style?
Ich glaube, das perfekte Beispiel zu dem allen ist die BND-Kampagne, also Bundesnachrichtendienst. Die haben nämlich stehen vor dem Riesenproblem, dass sie alles, was wir von der einen Seite preachen, was man machen muss, für gutes Employer Branding oder HR Marketing, können sie gar nicht, also dürfen sie gar nicht. Also zum Beispiel dieses Behind the Scenes zeigen, du darfst hinter der Schranke vom BND darfst du gar nicht filmen. So, du darfst die Leute gar nicht zeigen. Du kannst
crazy.
Ich gehe hin und sage, ja Leute, ihr müsst eure eigenen, kein Stativ, also keine, hier Schauspieler zeigen, sondern eure eigenen Mitarbeiter. Ja, die dürfen nicht gezeigt werden. So, dann hast du das als erstes Problem. Dann hast du das Problem, dass wie willst du dich attraktiv darstellen als Arbeitgeber, wenn du dein Handy vorne abgeben musst? Das ist ja, also wenn du zur Arbeit kommst, musst du dein Handy abgeben und dann ist 8 Stunden, darf dein Handy nicht bei dir sein. Ja, und du darfst auch kein Homeoffice machen, weil du bist beim BND. Sie stehen vor so riesen Problemen, die wirklich das Nonplusultra sind von allen eigentlich. Und die haben eine richtig geile Kampagne gemacht. Mit dem wenigen, was sie hatten, also so basically nothing, finde ich, haben die das richtig, richtig gut gemacht. Dieses mit, wir suchen Terroristen, findet sie mit uns, kommen dahinter. Und so, die haben das richtig geil gemacht. Vor allem in diesem Bundeskontext, wo du eigentlich auch die Schriftart nicht ändern darfst, das Logo nicht ändern darfst und so. Da haben die an den wenigen Stellhebeln, die sie hatten, haben sie richtig gut gedreht. Und das für mich ist eine krank geile Kampagne gewesen.
Ich erinnere mich auch daran, dass ich die auf Plakaten auf jeden Fall gesehen habe. Und man bleibt hängen, weil diese Headline, wir suchen Terroristen, ist ja das allererste, wo man sich denkt, was ist das denn jetzt? Das ist wirklich so ein physischer Thumbstopper im echten Leben.
Ja, absolut.
Hast du das auch auf Social gesehen? Also ich weiß gar nicht, was die auf Social gemacht haben.
Ja, die haben ganz viel einfach Ads geschaltet auf Insta und so, halt mit diesen Claims. Und was auch mega schlau war, die haben den einen vorgeschickt auf die OMR und darüber einen Beitrag gemacht dann. Also der hatte auf der einen Stage einen riesen Vortrag über diese Kampagne.
Okay.
Also das war auch smart. Also ja, die haben, also dadurch, dass ich damals habe das gesehen, habe das gepostet, auch bei mir in der Story. Und das haben die dann, und dann hat auch der BND damit interagiert und dann war ich halt perfekt die Zielgruppe für jede Werbung, die sie geschalten haben, weil ich schon mal mit ihm interagiert habe. Das heißt, ich habe jede Ad ausgespielt bekommen und ich war immer so, ja Mann, geil, ja, so. Ich bin zwar nicht diejenige, die sich jetzt da bewerben wird, aber geile Werbung.
Ja, schönes Beispiel irgendwie, wie so starke Headlines dann tatsächlich es schaffen, so die Aufmerksamkeit der Leute einzufangen und dass Menschen darüber sprechen, weil es irgendwo einen Act polarisiert.
What? Ich habe auch noch eine Frage. Viele Unternehmen starten ja, also ich glaube, in unserer Bubble auf jeden Fall wissen inzwischen alle, dass Social wichtig ist, auch als Recruiting-Kanal. Viele starten aber, bevor sie überhaupt wissen, wofür sie als Arbeitgeber eigentlich stehen. Wie sieht so eine richtig gute, ich sag jetzt mal Value Proposition oder so aus, für einen Arbeitgeber, der dann sagt, hey, ich gehe jetzt auf Social. Also es kann ja nicht der Obstkorb sein und die 27 Urlaubstage.
Absolut. Also ich glaube, das ist der erste Fehler, den Leute machen, ist, die erstellen einen Account und sagen, ja, wir machen jetzt TikTok. Und dann was. Aber die wissen, wie du sagst, gar nicht, für was die überhaupt als Arbeitgeber stehen. Und das ist so ein Internal Work, was die erstmal machen müssen. Was ich auch immer sage, als erstes Ding, du musst eine gute EVP, also eine Employer Value Proposition, entsteht da von innen erstmal. Ihr müsst eure Mitarbeiter zusammenkriegen und ihr müsst das zusammen ausarbeiten und erst dann könnt ihr das nach außen tragen. Weil was ganz, ganz oft passiert ist, dass man nach außen ganz tolle Wörter benutzt. Ja, wir sind innovativ und divers und familienfreundlich und keine Ahnung. Aber intern lebst du das nicht und das passt dann überhaupt gar nicht zusammen. Und das heißt, so der erste Schritt ist immer, das intern auszuarbeiten. Für was stehen wir wirklich? Also warum kommen die Leute zu uns? Und das wirklich, also da muss man auch den Mut haben, diese Fragen ehrlich zu beantworten. Also warum, was ist der wirkliche Grund, warum Leute herkommen? Warum bleiben sie auch wirklich? Und wenn sie gehen, warum gehen sie? Weil Leute werden trotzdem gehen, aber warum gehen sie irgendwann? Und ich glaube, wenn du so diese drei Dinge sauber ausarbeiten kannst, dann entsteht Content eigentlich schon fast automatisch, wenn du so geile Sachen hast, warum Leute zu uns kommen. Daraus leiten sich dann immer schon Sachen ab. Und wenn, dann hast du da wirklich, keine Ahnung, wenn es wirklich darum geht, dass du so super viel Verantwortung kriegst. Das ist so ein Grund, warum ich gerne bleibe. Keine Ahnung, du hast viel als irgendwie viel früher kriegst du Verantwortung und richtig viel. Dann kannst du geilen Content ausmachen, aus echten Projektstories, aus jungen Leuten mit Verantwortung zeigen, Entscheidungen, die schief gehen und sowas. Und dann kannst du das eigentlich echt geil. Dann läuft das schon automatisch. Dann findest du dir irgendwie am besten drei Content-Pfeiler, zu denen du dir dann jeweils Content ausdenkst, erstellst, wie auch immer. Einmal, keine Ahnung, Alltag und Job, also Alltag, Büroalltag, die ganzen Sachen. Nächster Blick wirklich irgendwie Lernen, Entwicklung, was gibt's da alles? Und der dritte, keine Ahnung, so ein Behind-the-Scenes-Ding. Und dann geht das schon automatisch. Aber diesen ersten Schritt vom Ausarbeiten ist halt der unangenehmste und ist auch der für mich persönlich am meisten Arbeit darstellt, weil du dich ja auch wirklich damit beschäftigen musst und auch mit unangenehmen Sachen beschäftigen musst und danach erst. Und das ist halt das Problem, dass viele dieses Fundament nicht machen an Arbeit und dann direkt sagen, ja, wir machen jetzt TikTok-Videos. Und jetzt gib mal die jungen Leute her und die sollen sich da mal was überlegen. Ja, lustig. Wird nicht ganz so gut klappen.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Du brauchst erstmal Klarheit in deiner Marke, wie du sagst, wofür stehst du, wer bist du, was bist du vielleicht auch nicht, für wen bist du relevant, wie grenzt du dich ab nach draußen, um dann diese Inhalte zu kommunizieren. Und du hast gerade ein ganz spannendes Stichwort gesagt. Du hast Employee Value Proposition gesagt.
Ja.
Wie sieht das aus? Also ist das dann ein Leitsatz? Sind das drei Werte? Sind das Module? Also wie strukturierst du das, dass das dann im Unternehmen gut funktioniert und man es dann übersetzen kann in Content?
Das große Problem ist, dass ganz viele, also so EVP ist so ein Grundsatz von Employer Branding. Und viele sehen das wirklich irgendwie nur als Wortwolke, ja, und klatschen da echt so drei Sachen hin und dafür stehen wir jetzt, ja, aber das passt nicht so ganz zusammen. Also du hast normalerweise so mehrere Bausteine, wo dann quasi, das ist so der Grund, warum die Leute bei euch arbeiten, so das Gesamtpaket, das ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern bietet. Also nicht nur irgendwie die Benefits, sondern so alles drumherum. Du hast dann quasi einmal so diesen Inhalt der Arbeit, dass du da wirklich überlegst, okay, was können wir inhaltlich bieten? Also spannende Projekte, Verantwortung. Wir haben viel oder wenig Gestaltungsspielraum. Also beides ist ja auch irgendwie voll valide. Wenn du sagst, bei einem Konzern hast du einfach manchmal nicht so viel Gestaltungsspielraum. Aber es heißt ja nicht, dass jeder das möchte. Also es gab Zeiten in meiner Karriere, wo ich gesagt habe, ey, ich bin froh, dass ich das gerade nicht entscheiden muss. So, ich will gar nicht so viel Gestaltungsspielraum haben. So. Dann hast du aber den zweiten Teil, hast du diese Entwicklungsmöglichkeiten, wirklich, dass du sagst, okay, wie sieht bei uns Weiterbildung aus? Karrierewege, gibt es Mentoring-Sachen? So, das quasi als zweiter Pfeiler. Alles rund um Entwicklung eigentlich oder Entwicklungsmöglichkeiten. Dritte ist die ganze Kultur. die Arbeitsweise. Ja, was haben wir für einen Führungsstil? Wie arbeiten wir im Team zusammen? Da hängt ja auch viel davon ab. Sind wir dann remote only, remote first? Kommen wir alle ins Büro? Das sind ja alles so Sachen, die da mit rein fließen. Feedback-Kultur, alles so was über Kultur und Arbeitsweise. Das muss man ausarbeiten. Dann natürlich so die klassischen Rahmenbedingungen, also Gehalt, Benefits, Arbeitszeit, dieses ganze Remote-Thema und so. Und das Dritte ist eigentlich so dieses große Sinn und Impact. Warum ist unsere Arbeit, die wir hier leisten, wichtig? Was treibt uns an? Warum kommen wir hierher? Ist es jetzt wirklich nur das Geld? Oder ist es wirklich irgendwie, keine Ahnung, auch ein Beitrag zur Gesellschaft oder zur Branche? Und ich glaube, das sind so die muss man aber ausarbeiten. Genau.
Okay, check. Und wenn du das jetzt so in einen Prozess gießen würdest, also wir lieben ja alle Prozesse, jetzt stellen wir uns mal eine Company vor, wenig Social-Media-Kompetenz. Wir wissen jetzt, wir haben immer noch War of Talent, wir brauchen Talente, wir wollen auf Social über Recruiting-Themen posten. Was sind jetzt so die Schritte, die du konkret angehen würdest, bevor der erste Social-Recruiting-Post rausgeht?
Also das erste war natürlich diese EVP und das macht man so. Das musst du erstmal herausfinden, wie auch das Unternehmen aktuell als Arbeitgeber wahrgenommen wird. Und da kannst du auch so ganz klar einfach Recherche nach außen. Mitarbeiterbefragungen von intern, du machst Exit-Interviews, Kununu-Bewertungen, Bewerberfeedback und so weiter. Also da findest du erstmal raus, was Leute darüber sagen. Dann Mitarbeiterinterviews, also so wie es empfangen wird nach außen. Dann ganz wichtig Mitarbeiterinterviews. Das ist so der Kern. Muss dann auch immer anonymisiert stattfinden, aber da musst du dann wirklich, okay, warum hast du dich beworben, was hat dich überrascht, warum bleibst du, was findest du richtig scheiße hier, das sind so diese Sachen und dann natürlich auch Wettbewerbsvergleich und Co., aber das sind dann eigentlich so, wenn das dann steht, dann kannst du es auch wirklich testen, also so, dann sagst du, okay, bevor wir was posten, schaut erstmal mit den Mitarbeitern dran, wenn die das sehen, lachen die dann darüber, sagen so, oh Gott, wie cringe, weil, also wenn das nach außen kommt, das steht halt für nichts, weil du im Endeffekt ja trotzdem, die Mitarbeiter sind trotzdem das dein realstes Feedback. So, und wenn dann Imagefilm kommt von der Company, wo ich arbeite und Leute um mich herum das sehen und ich die Augen verdrehe und sage, ja Leute, schönes Filmchen, aber stimmt einfach null, dann bringt das alles nichts. Also dieses alles, was intern gelebt wird, das muss nach außen gezeigt werden und da muss man einfach deutlich mehr mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten, als bevor da der erste Post rausgeht, als einfach mal loszulegen. Und ich glaube, da, was super oft unterschätzt wird, ist diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen auch. Also oft wird dann einfach HR-Marketing losgeschickt oder nur HR. Ja, macht mal. Und dann hat aber Marketing immer noch was anderes zu meckern und die anderen sind außen vor. Also das ist Man denkt immer, das ist so super easy und einfach kurz ein Video posten, aber da steckt einfach so krass viel mehr dahinter, wenn man es richtig machen will.
Ja, absolut. Ich bin absolut bei dir. Es ist genau der Fehler, den viele Marken auch in so Strategieprozessen machen. Und man setzt sich zusammen, kleines Team, Leadership-Team, schön verglastes Eckbüro. Hey, wir malen uns die Welt bunt, wie bei Pippi Langstrumpf. Das sind wir, jetzt gehen wir nach vorne, das wollen wir sein. Aber es ist komplett disconnected von dem, wo die Firma eigentlich steht, wie Leute auch drauf schauen. Und wenn du den Buy-in nicht hast und auch nicht verstehst, was gerade die Themen sind, die Menschen bei dir wirklich bewegen, dann schießt du am Ziel vorbei. Ja. Und das ist auf jeden Fall anstrengender. Also jede Person, die das mal gemacht hat, so ein Sense-Making-Prozess, der kollaborativ ist, der über unterschiedliche Ebenen geht, also wirklich vom Praktikanten, Praktikantin bis hin zu C-Level, über alle Skills hinweg, ist ultra anstrengend, total komplex, super schwierig, ne? Aber im Endeffekt, dass du dann einen holistischen Blickwinkel verstehst, okay, was sind wir wirklich und wie gehen wir nach draußen? Und dann stehen Leute auch dahinter. Deswegen finde ich es ganz wichtigen Impuls von dir.
Denn sie guckt ja inzwischen Unternehmen gerne mal auf TikTok an, bevor sie jetzt irgendwie auf Kununu gehen oder auf die Website gehen. Was glaubst du, macht diesen Kanal so anders? Und was muss ein Unternehmen machen, wenn es wirklich sagt, hey, wir wollen jetzt die junge Zielgruppe, wir wollen TikTok first? Was sind da so die wichtigsten Themen, die ich, wenn ich jetzt ein Mittelständler wäre, da berücksichtigen sollte? Wenn ich es nicht am Ende der Nahrungskette sehe, sondern am Anfang.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man bedenkt, was für eine Informationsflut man hat und dass die Zeit oder der Platz auf der For You maximal begrenzt ist. Also du kannst immer nur eine bestimmte Anzahl von Videos am Tag sehen, weil du musst ja immer eins wegskippen. Du suchst nicht aktiv, sondern du schaust, was in die For You ausgespielt ausspielt. Und wenn man da, was so der große Unterschied ist zu so geilen Kampagnenfilmen oder Kinowerbung oder Fernsehwerbung, ist, dass das Video an sich erstmal nicht unbedingt den Mehrwert braucht, den viele Leute denken. Also, was mache ich damit? Zum Beispiel Day in the Life Videos, Office Day, wer ist wann ins Office reingekommen? Sind ja auch so ganz klassische Videos, wo ich dann ganz oft auch höre von so Geschäftsführern, ja, aber da ist ja nichts, weiß ja jetzt niemand, was wir machen und wo man sich bei uns bewerben kann und was für offene Stellen wir haben, nur weil wir jetzt gezeigt haben, was der Hund heute anhat oder was wir heute alle zusammen essen oder so. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, weil es geht nicht darum, dass man dann in jedem Video auf TikTok zeigt, das sind unsere offenen Stellen, bewerbt euch, sondern es geht darum, dass wenn jemand bereit ist, sich jetzt zu bewerben, dass dann man auf den Radar der Leute ist. Also es geht nicht darum, dass mich das ein Video mich direkt catcht und sagt, das ist es. Ich bin Sonntagabend auf der Couch. Jetzt bewerbe ich mich um. So, dieses Level of Trust musst du erstmal hinkriegen oder das Video musst du richtig schallern. Aber es geht eher darum, dass, weil ganz oft ja dann auch irgendwie das für ich kriege ganz oft diese Kritik an diesem Ganzen, dass man sagt, ja, niemand wird wegen diesem Video jetzt aufstehen und seine Unterlagen zusammensuchen. Dann sage ich immer, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wenn die Leute bereit sind, ich glaube, ich suche mich mal, ich gucke mal, was der Markt so hergibt oder irgendwie habe ich doch Bock, was anderes zu machen. An welche Brand denken die dann? Und wenn du es dann geschafft hast mit deinen kurzen, lustigen Videos, weil ich das Gefühl habe, ihr seid human, ihr seid lustig, das ist irgendwie cool, was ihr macht oder keine Ahnung, was ihr macht. Ja, ich wusste bei Belinda von Ever nicht, dass es Rucksäcke sind, aber jetzt weiß ich es, ja. Aber vielleicht habe ich keinen krassen Connect zu Rucksäcken, aber ich habe einen Connect zu geiler Company Culture. Dass ich dann sage, ich gucke einfach, vielleicht haben die ja was Geiles offen. So, und das muss das Ziel sein, dass wenn die Leute bereit sind und gerade so passive Bewerber, nicht die, die aktiv auf Stellensuche sind, sondern die irgendwo ganz im Hinterkopf so, na, vielleicht, irgendwie ist gerade doch nicht alles geil, die muss man halt catchen. Und das kriegst du mit Videos, wo nicht jedes Video darauf rauszielt, einen direkten Bewerber davon zu, dass du es auch tracken kannst. Ja, von diesem Video sind jetzt genau 7 Bewerber reingekommen, davon waren 5 qualitativ und keine Ahnung. Und deswegen können wir sagen, das Video war erfolgreich. Und ich glaube, davon muss man sich halt mega lösen als Company, was ich voll verstehen kann, was schwierig ist, wenn du vor allem das auch zahltechnisch alles belegen musst. Aber wenn man auf TikTok das erfolgreich machen will, und das kann man auf jeden Fall, muss man sich halt davon lösen, dass jedes Video inhaltlich für jeden aus der Company sinnvoll ist.
Was war denn so der mutigste, ja, macht total viel Sinn, was war denn so der mutigste Einblick, den du je von einem Unternehmen auf Social gesehen hast?
Also ich glaube, dass super viele halt an diesem perfekten Bild nach außen festhalten und sobald es eine Firma sich traut, mal es nicht so perfekt darstellen zu lassen, das finde ich schon immer richtig geil. Aktuelles Beispiel, was ich mega nice finde, ist Flaconi. Die machen so das ist wie so Stromberg bisschen und so The Office-Style, so Videos, wo du auch manchmal so denkst, oh, okay, krass, dass das durchgegangen ist. Finde ich geil. Ich finde es lustig. Alle anderen auch. Geiler Case. Aber ich finde es geil, dass ihr das geschafft habt, dass auch bestimmte Aussagen durchgewunken wurden. Okay, wir probieren das jetzt mal, obwohl das auch kritisch gewesen werden könnte. So, die hatten ein Video jetzt, da ging es um Ramadan. Und dass jetzt alle Mitarbeiter im Büro zusammen mit der einen fasten. Und die haben das immer so super lustig, aber auch ironisch hingekriegt. Und dass das durchgegangen ist, war, also es hätte auch anders laufen können. Und das finde ich schon sehr geil, wenn sich Leute auch was trauen. Also du musst ja ganz klar so die Schiene halten zwischen, ab wann wird's respektlos und das natürlich nicht. Oder ab wann betrittst du irgendein Feld, wo du sagst, boah, nee, also politisch können wir jetzt nicht, dürfen wir jetzt gar nichts sagen oder so, oder auf jeden negativen Kommentar antworten wir nicht oder sowas. Wie safe fährst du? Sobald jemand sich traut, so ein bisschen aus dieser absoluten Safe-Zone rauszugehen, also kriegt das schon viel Aufmerksamkeit und ist dann schon immer ein geiler Case für mich.
Okay, cool.
Geil. Ein ganz großes Buzzword, was ich oft höre, ist Employee-Generated Content oder man kann auch Corporate-Influencer-Programm dazu sagen. Das klingt ja erstmal gut und fancy, aber meistens scheitert es nach einigen Wochen, weil die Mitarbeitenden keinen Bock mehr haben oder auch Angst vom Arbeitgeber. Wie guckst du da drauf und was braucht es, damit sowas funktioniert?
Also, ja, das ist ja so ein Riesending. Und ich finde auch geil, dass das so groß geworden ist oder gerade aktuell so groß wird und viele Firmen das ausprobieren, weil ich das auch wirklich als einen guten Hebel sehe. Du hast es schon erwähnt, das große Thema ist Angst und dass die interne Kultur das nicht hergibt. Also erstens haben Mitarbeiter Angst, das falsch zu sagen, weil du machst dich ja schon sehr, also du lässt schon echt die Hosen runter da online, wenn du da irgendwas über deine Arbeit erzählst. Und sonst, vor allem wenn du aus einem Unternehmen kommst, wo man sonst sagt, nichts nach außen, das darf nichts nach außen rausdringen, und wenn dann nur perfekt und I started a new job, wenn das das Einzige ist, was du auf LinkedIn postest, dann ist dieser Hebel schon echt krass. Und das Zweite ist Bürokratie, also diese ganzen Freigabeschleifen. So, wenn mein Post erstmal durch 4 Freigabeschleifen muss, bis da jeder drüber geguckt hat, dann werde ich irgendwann nicht mehr posten, weil das muss ja trotzdem, was ja ein Riesending ist, bei gerade großen Firmen, so Corporate Influencer-Programme müssen ja vom Betriebsrat gewählt werden oft. Und da wird es ganz, ganz, ganz oft, ist die Bedingung, du darfst nicht vorgeben, wie oft man posten muss und so. Das heißt, es ist so ein alles so ein bisschen schwammig. Du darfst aber auch nicht extra dafür vergütet werden. Sonst muss es schon aufgenommen werden in den Arbeitsvertrag. Dann wird es schon alles komplizierter. Das heißt, du musst ja irgendwie hinkriegen, da eine gesunde Balance zu kriegen, dass die Leute intrinsisch motiviert dein Unternehmen nach außen, also ihr Gesicht und ihre Personal Brand dafür nutzen möchten, dein Unternehmen nach außen zu repräsentieren. Und da muss man schon auch viel, ich sag mal, in Vorleistung gehen als Unternehmen. Also, dass du sagst, okay, wir lassen echt mal diese Kontrollleine los. Wir geben klare Guidelines natürlich, so nicht jeder darf posten, was er will. Aber es muss nicht niemand drüber gucken. Das ist halt schon mal ein Riesenschritt. Und auch so dieses, warum es funktionieren kann, ist, du brauchst da schon auch jemand an der Seite irgendwie. Also ich würde niemals sagen, dass irgendwie alle sollen jetzt posten. Ja, das ist so, wie wenn ein Unfall passiert und du in die Menge schreist, jemand soll die Polizei rufen. So, das, dann fühlt sich auch niemand angesprochen. Und so ist es auch bei Corporate Influencer Programm. Also das eher so handgepickte Leute, die da wirklich Bock drauf haben, die sich vielleicht sogar dafür bewerben oder keine Ahnung. Wenn man sagt, okay, wir haben eine Vollzeitkraft, die sich da gefühlt drum kümmert als Mentor, und wir haben 10 Leute, die das jetzt machen, dann schon eher und ganz klar Unterstützung bei Produktion. Das ist jemand wie mich, wäre das jetzt easy peasy, wenn ich in ein Unternehmen gehe, hey, ich mache Corporate Influencer, klar, weil ich dort schon den Blick dafür habe, was könnte jetzt Content werden, aber das haben die normalen, also so quasi so ein normaler Mitarbeiter hat ja nicht unbedingt einen Blick dafür, was jetzt guter Content wäre oder was nicht. Da hatte ich auch gestern waren wir auf einem Summit zusammen und da habe ich auch ein cooles Beispiel zu. Haben mit jemandem geredet, der in einem Corporate Influencer Programm ist, und die Company, die hatten einen Stand, einen Kaffeestand vor Ort. Und da meinte ich so, ja, let's go, mach ein Bild davor mit dem Kaffee, wie du den Kaffee machst, und den postest auf LinkedIn. Und er war so, oh mein Gott, gute Idee. So für mich war das so, der muss ja schon irgendwo nutzen, jetzt bist du schon mit der Company hier, du bist Corporate Influencer, ihr habt einen geilen Kaffeestand hier, mach da so ein Dings drauf und let's go, Barista-Karriere. So, kannst ja auch witzig aufziehen, so in meinem Arbeitsvertrag steht auch noch drin, dass ich Barista sein muss, auch am besten oder so. Also du kannst ja ganz viel machen. Das heißt, das ist schon super wichtig, dass du auch Unterstützung bei der Produktion gibst. Und letzter Punkt, und dann lasse ich euch, weil es wirklich, Leute müssen intern dafür respektiert werden. Das ist wirklich das größte Thema, wenn jemand Social für das Unternehmen hat und dann dafür aber intern belächelt wird, so, ach so, ja, der postet, dann geht das ganz schnell schief. Weil das muss wirklich respektiert werden, das muss angesehen werden als jemand, okay, die tun was für uns und nicht, die will jetzt da Influencerin werden. Ich glaube, das ist schon so das ist halt eine Kulturswitch, den man eingehen muss.
Was mache ich denn als Arbeitgeber, wenn ich ein Corporate Influencer Programm launche? Das passiert in der Arbeitszeit. Total geil. Und dann habe ich jemanden, wir nennen sie jetzt mal Sibylle. Sibylle arbeitet bei Möbel Höffner. Und Sibylle postet aber die ganze Zeit nur über sich selber und eigentlich gar nicht über die Company. Da entsteht dann ja eine Spannung, weil man sagt, hey, du baust jetzt irgendwie gerade in der Arbeitszeit deine Personal Brand auf, sprichst aber die ganze Zeit ganz viel über dich, über deine Skills, über dein Privatleben. Aber Möbel Höffner kommt da eigentlich gar nicht drin vor.
Ja, ich glaube, was da super wichtig ist auch so dieses Fundament, die Fundamentarbeit davor wieder. Also du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, wir machen jetzt ein Corporate Influencer Programm. Welche 3 haben da Bock drauf? Okay, ihr dürft das jetzt in eurer Arbeitszeit machen. Tschüss. Sondern das muss wirklich, und ich bin eigentlich nicht immer unbedingt Fan, da externe Leute reinzuholen, aber das auf jeden Fall. Also da muss man sich extern jemand reinholen, der das aufsetzt und der die Arbeit mit den Leuten vom Fundament aus her macht. Also da machst du einen Workshop, da redest du mal einen halben Tag mit den Leuten drüber, was ich poste, was nicht. Und klärst genau solche Sachen. Also natürlich darfst du, das ist trotzdem dein privates LinkedIn-Profil. Natürlich darfst du da private Sachen drauf posten, aber da muss man einfach so diese klaren Guidelines irgendwie auch zusammen mit den Leuten aufstellen. So, dass es da einfach eine gesunde du darfst ja Leute auch nicht sagen, ey, jeder Post muss jetzt um Möbel Höffner, sich um Möbel Höffner drehen. Dann würde ich vielleicht die Erste, die gesagt hat, ja, nee, sorry, ganz ehrlich, dann nicht. Also ich kriege ja gefühlt, ich kriege ja faktisch nichts dafür. Also das muss ja trotzdem auch mein privates Profil bleiben, das ist super wichtig. Aber ich glaube, wenn man da sagt, okay, man irgendwie versucht man das ja auch ein bisschen mitzutracken oder die Leute dazu zu animieren. Und du darfst da auf gar keinen Fall mit Restriktion oder so arbeiten, weil sonst sagen die Leute, ja, dann mach ich es nicht, komm, egal. So, dann ist mir das zu viel Arbeit, zu viel Aufwand, irgendwie zu viel Stress. Dann habe ich da keinen Bock drauf. Das heißt, da muss man echt im Voraus klare Guidelines setzen und im Voraus es auch ausarbeiten und irgendwie genau da einfach eine gesunde Kultur auch für schaffen, dass man sagt. Oder was auch super gut klappt immer, was ich höre, ist, wenn es dann so eine Gruppe gibt von den Leuten, die das zusammen machen und dann werden die Posts immer reingeschickt, wenn sie gepostet haben und dann pushen die sich gegenseitig. Und das hilft natürlich auch mega. Und das wenn du dann einen Post von deinen eigenen hast, also wenn du dann irgendwie den 10. über dein Frühstück gepostet hast, sagen die Leute, dein eigener Peer ist irgendwann so, der schon wieder, so, hä? Also was soll ich noch kommentieren, wenn es jetzt schon wieder um dich und dein Frühstück geht? So, ich glaube, wenn man da einfach das von Anfang an gut aufsetzt und das auch so professionalisiert, dann geht das irgendwann geht das in die Leute auch irgendwann in die DNA ein.
Und sag mal eine Frage noch, wenn wir jetzt, also Employer Branding und Produkt oder Brand, ne, kämpfen ja oft ums gleiche Budget und auch oft um den gleichen Kanal. Wann macht es denn Sinn, beides zu trennen? Und wann ist vielleicht doch ein gemeinsamer Kanal, also ein Markenaccount, die bessere Strategie?
Also ich sage immer, das ist super wichtig eigentlich, also vom Prinzip her ist zu trennen. Personalmarketing ist nicht gleich Produktmarketing. Vor allem, wenn du eine große Diskrepanz hast zwischen meinen Kunden und meinen Mitarbeitern. Wen will ich ansprechen mit meinem Kunden, mit meinem Produkt und wen will ich ansprechen mit mich als Arbeitgeber? Das ist super wichtig. Da hatte ich einen Satz, der so für mich super prägend war, als es um ein lustiges TikTok-Video ging, und hat jemand zu mir gesagt, ja, was bringt das denn, weil die Zielgruppe kauft ja nicht unser Auto. Ich sehe aber, die Zielgruppe baut euer Auto. Das ist der große Unterschied. So, das geht nicht darum, dass die das als Kunde, dieses perfekte Bild von dieses Auto muss fantastisch aussehen und keine Ahnung, und das musst du diesen Luxus rüberbringen. Voll fein als Kunde, ich gehe 100% mit, aber nicht als der, der daran rumschraubt. Und das ist halt so für mich so ein Riesenunterschied. Das heißt, ich finde, gerade bei großen Unternehmen kann man das vielleicht noch irgendwo integrieren, oder wenn Produkt irgendwo noch einhergeht, dass du sagst, somehow könnte es die gleiche Zielgruppe sein. Wenn du jetzt nicht irgendwie so auf, wenn es so eine keine krasse Diskrepanz hat. Aber gerade bei Mittelständern, die profitieren ganz, ganz oft von klarer Trennung. Dass man sagt, wir haben einen Karriere-Account, wir haben einen Dings-Account, einen Produkt-Account. Oder halt da, wenn es wirklich so eine krasse Diskrepanz hat, dann trennt die zwei voneinander und gut ist, weil eben nicht die gleichen sich bewerben werden, wie die es kaufen werden. Ja.
Nice. Zum Abschluss noch eine meiner Lieblingsfragen zum Thema Messbarkeit. Welche KPIs würdest du denn bei Employer, Branding, Content draufschauen und welche würdest du auch bewusst weglassen?
Also klar, finde ich schon, ist es generell interessant, einfach zu sehen, das klassische Reichweite, Impressionen, konnten wir darüber Follower irgendwie generieren. Das sagt jetzt aber nicht immer unbedingt direkt was über Arbeitgeberattraktivität aus. Was ich viel spannender finde und was ich auch immer wieder sehe auf LinkedIn oder so, ist Bewerber, die den Content erwähnen. Zum Beispiel, du musst ja gerade auch auf TikTok, du musst ja nicht unbedingt einen eigenen TikTok-Kanal haben. Die Leute tauschen sich in den Kommentaren schon selber aus. Also das, ich meine, sehr besser selber jetzt gerade bei meinen Videos, die immer sehr an Bewerbende gerichtet sind. Ich erfahre sehr, sehr, sehr viel über verschiedene Unternehmen, allein in meinem Kommentarspalt. Das heißt, so dieses generell Bewerber, die euren Content erwähnen, das finde ich eigentlich ganz geil, wenn man das irgendwie tracken kann. Oder halt auch Mitarbeiter, die Content freiwillig teilen. Also wenn du denen irgendwie, was ich mega geil finde, so an die Hand gibst, so verschiedene Social Cards mit One-Year-Anniversary, Five-Year-Anniversary, New Job, keine Ahnung. Wenn du da denen schon was an die Hand gibst, dann posten die auch viel lieber, weil sie haben basically ja schon einen Post vorgeschrieben und so. Daran kann man es ganz geil messen. Und wenn du aber einen eigenen TikTok-Kanal hast oder einen Social-Kanal, wie auch immer, die Kommentare. Also ganz klar, wie viele Kommentare kommen wirklich mit echten Fragen zum Job? Wie schaffst du es, dass dein Content geil genug ist, dass danach die Leute sagen, okay, könnt ihr mal mehr zeigen? Oder was macht denn bei euch, wenn jemand, der im E-Commerce arbeitet oder in der Logistik, was ist bei euch so anders? Wenn Leute ernstes Interesse zeigen in den Kommentarspalten, ich glaube, das ist so für mich eigentlich das Nonplusultra an, das ist erfolgreich, weil Leute haben Interesse daran, das zu sehen. Und das da gibt es auch einen, der das mega geil macht gerade, ich weiß gerade gar nicht, wie die Firma heißt, vielleicht doch nicht so gut dann, aber die machen es gerade ganz geil, weil die haben einen Account, da geht es darum, dass der Chef zu ihr gesagt, der hat damit gestartet, dass der Chef zu ihr gesagt hat, wenn du es schaffst, irgendwie 500.000 Follower auf diesem Kanal zu, dann kriegst du eine G-Klasse.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja, siehst du mal, so ich würde sie jetzt auch finden wahrscheinlich auf TikTok und ich weiß auch, was die machen, die refurbischen so technische Geräte, aber als B2B-Unternehmen. Warum weiß ich sowas? Hä? Also, hat geil gemacht. Also, wenn es irgendwann mal jemals einer von meinen Unternehmerfreunden ihr deren Büro auflesen sollte, wüsste ich theoretisch, wo man deren Geräte wirbeln lassen kann. So, und ich glaube, das sind dann so die geilen Cases, wo du sagst, okay, die haben das einfach gut gemacht im Sinne von, die sind einfach konstant online. Und das machen solche Accounts richtig gut, gerade Karriere-Accounts oder auch für mich ein Nonplusultra-Beispiel ist die aus Günzelsau, die Ziel Abeck GmbH oder wie die heißen, Ziel Abeck AG, glaube ich, machen Motorenwerke da im Schwarmländle, also es ist schon, oder es ist Baden, keine Ahnung. Das ist ja crazy. Also sowas, wenn du es halt schaffst, dass Leute darüber reden, ich glaube, das ist dann schon mehr als jedes Paid Ad.
Mega. Wir haben noch drei Abschlussfragen. Die stelle immer ich. Mhm. Starten wir mit der ersten. Wie nutzt du gerade KI?
Also ich muss sagen, das ist relativ jungfräulich. Ich bin einfach so ein klassischer Chat ist mein Best Friend. Also für mich ist einfach ganz viel so Sachen, die mein Leben einfach einfacher machen. Oder ich laufe jetzt ganz viel durch die Welt und habe plötzlich so fundamentale Fragen. So ich wie so ein Kreuzfahrtschiff und bin so, warum geht das Ding nicht unter? Und und dann gehe ich in den Chat und sage, erklär mir, wie ein Fünftklässler, warum so ein Schiff nicht untergeht. Und dann, ich bin noch eher auf diesem Level, dass es mir noch gar nicht so viel Arbeit abnimmt tatsächlich. Ich bin eher so ein Weltentdecker aktuell mit Chat. Oder es hilft mir halt tatsächlich, das sind so Kleinigkeiten, auf die ich keine Lust habe, so eine E-Mail total toll auszuformulieren. Ich weiß eh, was ich sagen will. Ich mache das mit der Sprachfunktion da kurz rein und mache es mir so, dass das Sinn macht. So, ich habe das, da merke ich so ein bisschen, werde ich ein bisschen faul, jetzt sowas dafür meine Brain Energy es ist die Kommastelle dann jetzt richtig. Das war daran war ich noch nie gut. Das heißt, wenn ich einen LinkedIn-Beitrag fertig geschrieben habe, packe ich den in den Chat und sage, passen die Komma so oder Komma da so oder nicht. Das hat früher meine Schwester abgenommen, jetzt sind es halt Chat ab. So. Deswegen, da bin ich doch relativ low unterwegs tatsächlich. Oder so Ideen strukturieren. Also als wir jetzt Recap hatten von dem Buch, was ich geschrieben habe, und dann haben wir darüber geredet, was soll dieses Jahr passieren, haben wir das alles in Chat gehauen und gesagt, okay, einfach nur so, also einfach unser wildes Brainstorming einmal strukturiert runterzuschreiben. Damit hilft mir KI sehr aktuell. Aber es ist natürlich noch sehr, sehr, sehr low level. Ich glaube, da kann man noch viel geilere Zeug mitmachen. Aber da bin ich noch nicht.
Ja, kann ich ja bestätigen. Wir machen jetzt auch super viel gerade im HR-Bereich mit KI. Also machen so Stellenanzeigen, Agents, ne, wo du eigentlich, also wo du schon Tone of Voice und etc. pp. Schon alles drin hinterlegt hast, weil es halt jedes Mal wieder händische Arbeit, dass das Skillied sich hinsetzen muss, sich überlegen muss, okay. Anyways, ja, schick ich dir mal. Different topic. Ja, gerne, so, gerne. Nächste Frage. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Das kann eine Collab sein, eine Brand sein, Creator sein, eine Kampagne sein, ist ganz egal.
Das Geilste, also, was ich sehr geil fand, ist die Schafe beim Penny.
Rob.
Yay!
Ja, wirklich. Not biased, fand ich sehr geil. Das war wirklich real-time, fand ich sehr nice. Und genau, das so von der und von der anderen Seite fand ich einfach das, was Flaconi macht, mega geil gerade. Also das feiere ich richtig. Und es gibt auch eine Sparkasse irgendwo in Norddeutschland, die das ähnlich gerade machen. feiere ich. Also wenn du es schaffst, in so einem verstaubten Sparkassenumfeld so geilen, trockenen Humor durchzuboxen, dass die das nach außen hin tragen dürfen, finde ich schon richtig geil. Ich glaube, Sparkasse Lüneburg oder so. Also ganz random, aber die machen es richtig geil. Und ein Autohaus macht es auch richtig gut. Aber wie heißen die jetzt? Keine Ahnung. Ein Autohaus.
Ist das oder, ein Porsche Autohaus, oder? Oder?
Nee.
Ich weiß auch, welches du meinst. Also die eine. Nee, okay.
Nee, aber Porsche ist es nicht.
Porsche ist es nicht.
Nee, wenn dann Mercedes.
Mercedes.
Das ist so einer, da ist so ein Herr mittleren Alters immer vorne und dann sagt dann immer, hallo Mausi.
Ja, doch, ich weiß, ich glaube, ich...
Das Gefühl, es gibt mehrere Autohäuser mittlerweile. Naja, ja, wir sagen immer, wir packen es in die Shownotes, was wir nicht tun, deswegen schaut genau. Bitte nicht in die Shownotes.
Mega.
Ihr findet es, ihr seid alles smart.
Letzte Frage, wer soll nach dir auf dem Berliner Stuhl sitzen? Du bist ja remote, deswegen, wer soll nach dir in diesem Podcast sitzen?
Also, ich würde sagen, falls noch nicht war, Sarah Emmerich, wenn ihr kennt, weil die gerade mega geil den Fokus auf B2B-Kampagnen legt. Und ich glaube, das wäre eigentlich auch ganz spannend. Also viel auch LinkedIn, aber natürlich auch andere Socials, aber gerade diese B2B-Kampagnen finde ich gerade mega spannend, was sie da alles macht. Deswegen, ich glaube, das wäre auch ganz spannend für die Hörer.
Cool, ja, Sarah hatten wir mal da, aber das ist schon lange her und es wäre mal wieder Zeit für einen Refresh. Von daher finde ich das einen ganz tollen Impuls.
Ja, boah, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob sie schon da war, aber deswegen perfekt, wenn es schon lange her ist.
Gut. Das passt.
Mega.
Okay, Ivana, ich danke dir von Herzen. Jetzt will ich die ganze Zeit Ivana sagen. Wir haben vorhin über die Aussprache des Namens gesprochen. Danke, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die ganzen Insights.
Und danke für die Einladung.
Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Die etwas andere Werbepause. Heute stelle ich euch Diva vor. Diva ist wie immer im Berliner Tierheim und sie ist eine etwas ältere Hündedame, aber eine ganz, ganz hübsche. Ich glaube, da steckt irgendwas wie Steffi oder Pitbull oder so drin. Ganz weiß mit schwarzen Flecken im Gesicht. Die Kleine ist super menschenbezogen, super schlau, will auf jeden Fall gefordert und gefördert werden. Ist schon etwas älteres Semester und deswegen hat sie auch schon so ein bisschen Hüftdysplasie und Arthrose. Aber damit kommt sie super klar, wird auch lebenslang darauf im Berliner Tierheim behandelt. Und sie fährt halt sehr schnell hoch, also ein sehr hohes Energielevel. Da braucht sie auf jeden Fall als einen Menschen, der einen ruhiger Anker für sie sein kann. Ihr findet sie wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Das war's schon wieder, eine weitere Folge. Social Vita ist im Kasten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn noch gerne mit euren Kollegen und Kolleginnen. Gebt uns doch bitte, bitte, bitte 5-Sterne-Reviews auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr kennt das Game. Je höher die Bewertung, desto mehr Reichweite bekommen wir. Und mit mehr Reichweite bekommen wir mehr spannende Gäste und mehr Insights. Liebe Grüße und vielen Dank.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.